Willkommen beim Radiokolleg, sagt Martin Löw-Cardonna. Ganz entschieden im grünen Bereich bewegen wir uns diese Woche mit einer Gartenserie, wobei besagte Gartenserie über knackiges Gemüse und frisches Obst hinaus insbesondere die immateriellen Früchte der Bodenbestellung betont. Das Zugehörigkeitsgefühl in Gemeinschaftsgärten zum Beispiel, die therapeutische Kraft von Pflanzen und Beeten, ein besseres Verständnis ökologischer Nachhaltigkeit. Das Verständnis soziologischer Zusammenhänge im engeren Sinn hat ein Wissenschaftler maßgeblich geschärft, dem dann die zweite unserer Serien gewidmet ist. Jeweils ab 9:30 wird bis einschließlich Donnerstag Pierre Bourdieu gewürdigt. Am kommenden 1. August wäre der französische Meisterdenker 80 Jahre alt geworden. Was unser Programm jetzt zum Einsatz bringt, das ist die Ouvertüre einer kritischen Würdigung des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Der spätere Paradewissenschaftler war am 1. August 1930 im Dorf Dungin im Departement der Atlantischen Pyrenäen geboren worden. Am kommenden Sonntag hätte er seinen runden 80. Geburtstag gefeiert. Gestorben ist Pierre Bourdieu im Jänner 2002 in Paris. Ganz gewiss, bereits zu Lebzeiten hat er als Klassiker seines Metiers gegolten. Namentlich im letzten Jahrzehnt seines Wirkens hat er internationale Berühmtheit erlangt. Erst recht unter den Intellektuellen seines Landes hat er nach dem Tod eines Jean-Paul Sartre und eines Michel Foucault die Meinungsführerschaft mitbeansprucht. Mein Kollege Günter Keindelsdorfer stellt Pierre Bourdieu als großen Theoretiker der Praxis vor.
Am Pierre Bourdieu kommt man nicht vorbei. Wenn es um die Probleme der modernen Gesellschaft in ihrer ganzen einschüchternden Komplexität geht, wird kaum ein neuerer Denker so oft zitiert wie der 2002 verstorbene Soziologe aus Paris.
Er ist in eine Zeit gekommen, wo die großen Theorien, die großen Erzählungen zusammenbrachen. Und von da aus war das, dass er immer wieder versuchte, also nachzufragen, und zwar mit den Mitteln dessen, was er erlernt hatte, also nachzufragen, etwas, was seine Position also ausmachte.
Erklärt Rolf-Dieter Hepp, Soziologe an der FU Berlin. Wie werden Macht und Herrschaft in unserer scheinbar so aufgeklärten, scheinbar so demokratischen Gesellschaft ausgeübt? Das war eine der zentralen Fragen, die Pierre Bourdieu umtrieben. Die Wiener Philosophin Erna Neiritz-Wirth versucht eine Antwort.
Also primär wird Macht und Herrschaft bei Bourdieu durch Ökonomie und Politik ausgeübt. Bildung spielt zwar auch eine Rolle, aber nur eine sekundäre. Macht ergibt sich durch die Feldspiele, durch die unterschiedliche Kapitalausstattung, durch die Konkurrenz zwischen Feldern.
Wobei die Mechanismen der Macht in unserer Gesellschaft oft verdeckt bleiben. Mit den Mitteln der sogenannten Sozioanalyse will Bourdieu kritische Aufklärungsarbeit leisten.
Wenn es das wesentliche Kennzeichen der Psychoanalyse ist, dass sie unbewusste Strukturen und Vorgänge im Individuum bewusst zu machen versucht, das heißt, wo es war, soll ich werden, so hat Sozioanalyse es damit zu tun, unbewusste Strukturen und Vorgänge in der Gesellschaft bewusst und damit in Grenzen auch veränderbar zu machen.
Pierre Bourdieu versuchte, zumal in seinen letzten Lebensjahren, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Er unterstützte die französische Arbeitslosenbewegung, er solidarisierte sich mit streikenden Bahnarbeitern und erzählte zu den Mitbegründern von Attac. Damit wurde Bourdieu, nachdem die Sterne der Neomarxisten Bloch, Adorno, Marcuse und wenn man so will auch Sartre allmählich zu verlöschen begannen, damit wurde Bourdieu zu einem der philosophischen und soziologischen Hoffnungsträger der europäischen Linken. Martin Wassermeier, Historiker und Politologe aus Wien.
Also für mich war Pierre Bourdieu allemal sehr glaubwürdig, weil er, wie vielleicht wenige vor ihm oder zu seiner Zeit, tatsächlich versucht hat, die theoretische Arbeit mit praktischer Umsetzung zu verbinden.
Dabei hat Bourdieu die verschiedensten Einflüsse zu einer neuen, originellen Theorie der Gesellschaft verknüpft. Einflüsse von Norbert Elias, Max Weber, Karl Marx und vielen anderen. Der 1930 geborene Postbotensohn aus dem französischen Süden hat sich selbst als Theoretiker der Praxis verstanden. Im Interview mit Radio France meinte Bourdieu einmal:
Tout ce que je peux ajouter, c'est que vous avez dit, j'observe les intellectuels, c'est vrai, je m'observe même les observants, c'est-à-dire que.
Ich beobachte auch die Beobachter. Ich habe eine Freude daran, andere Leute zu beobachten und sie bei irgendetwas zu ertappen, auch wenn ich das ungern offen ausspreche. Ich denke, die wissenschaftliche Arbeit, die ganzen Interviews, die man macht, die Daten, die man sammelt, das alles ist eine Arbeit der Kritik. Dabei kann ich nicht behaupten, Pierre Bourdieu ist in allem objektiv. Wie alle anderen bin ich geprägt von dem sozialen Raum, in dem ich mich bewege.
En tant que personne, Pierre Bourdieu, je sois objectivable, je suis objectivable comme tout le monde. Et ce que je dis d'ailleurs, je dis moi comme tout le monde, j'ai à peu près les goûts et les couleurs qui correspondent à ma position dans l'espace social que je décris.
Und der soziale Raum, in dem Bourdieu sich bewegte, war klar definiert. Seinen eigenen Kategorien zufolge war er der klassische Aufsteiger. Ein begabter Bursche aus kleinen Verhältnissen, der sich zum Professor am weltberühmten Collège de France hochgearbeitet hat.
Er stammt aus einem, in Frankreich gibt es ja noch immer starke regionale Hierarchien, aus einem niedrigrangigen Departement bei den Pyrenäen, also vielleicht sagen wir hinter das Waldviertel. Aus einem ganz kleinen Dorf,
erklärt Gerhard Fröhlich, Bourdieu-Experte und Philosoph an der Johannes Kepler-Universität in Linz.
Sein Vater und Verwandte waren eigentlich Bauern, aber der Vater hat sich dann doch zu einem Briefträger und später sogar Postvorsteher hochgearbeitet. Bourdieu selbst kam dann in die nächste Kreisstadt ins Internat und war dort wiederum sehr gekränkt, dass die dort nicht einmal den Namen des Dorfes kannten, aus dem er stammte. Das heißt, sicherlich hat er schon von früh auf an den wechselnden Bezugsorten, Bezugspersonen, Kreisen gelitten.
Dabei war Bourdieu ein exzellenter Schüler, einer, der sich seiner bescheidenen Herkunft und seines Provinzlertums wegen im Internat stets als Außenseiter fühlte. Das galt erst recht für seine Zeit an der Pariser Elitehochschule École Normale Supérieure, in die er 1951 eintrat. Auch dort hatte es der Postbotensohn aus dem Südwesten Frankreichs nicht leicht.
Und Sie können sich vorstellen, welche arroganten Macht-Distanz-Prestigestrategien Pariser Oberschichtangehörige Junge drauf haben. Das heißt, er war überall irgendwie im Zwiespalt.
Erfahrungen, die ganz sicher ihre Spuren hinterlassen haben im Bourdieu'schen Theoriegebäude. In zahlreichen Arbeiten, vor allem in seinem berühmten Hauptwerk »Die feinen Unterschiede«, hat sich Bourdieu mit den kulturellen Abgrenzungsstrategien der sogenannten »besseren Kreise« beschäftigt. Die selbstbewusste Lässigkeit, die Upper-Class-Sprösslinge in Alltag und Beruf oft an den Tag legen. Der Aufsteiger Pierre Bourdieu hat über diese Lässigkeit nicht verfügt, wie der Berliner Soziologe Boyke Rehbein betont.
Bourdieu hat sich besonders, viel mehr als andere, darum bemüht, Anerkennung zu finden. Er hat besonders kompliziert geschrieben. Er hatte Statusängste. Das heißt, er hat sich an der Universität wahrscheinlich nie vollkommen zu Hause gefühlt. Dieses Angestrengte, was er als Eigenschaft des Kleinbürgertums immer wieder herausarbeitet, hat er wahrscheinlich bei sich selbst körperlich geradezu gespürt.
Naja, mein Eindruck von Bourdieu war immer dieses Hypernervöse. Man merkt ja auch, er zwinkert mit den Augen, die ganze Körpersprache ist äußerst nervös. Also er wirkte schon immer sehr wie ein Getriebener.
Zusammen mit Boyke Rehbein hat der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich im Metzler Verlag ein instruktives Pierre Bourdieu-Handbuch herausgegeben. Einen materialreichen Band über Leben und Denken Bourdieus, der sich als Einführung ebenso eignet wie als weiterführende Lektüre für Expertinnen und Experten. Auch Bourdieus Kampf gegen die neoliberale Restauration der 90er und frühen 2000er Jahre wird hier ausführlich dargestellt. So wandte sich Bourdieu 2001 in einem international verbreiteten Aufruf gegen die Politik der Entpolitisierung, die seiner Meinung nach mit dem Neoliberalismus Hand in Hand ginge. Über die Ursachen dieser Politik der Entpolitisierung gab er kurz vor seinem Tod noch Auskunft, in einem Interview mit Christina Pfoser.
Oui, je pense que plusieurs facteurs concourent à dépolitiser. D'abord, il y a...
Wie kommt es zu dieser Politik der Entpolitisierung? Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen hat die zunehmende Entpolitisierung der Menschen mit den Medien und mit der Eigenlogik der Medien zu tun. Da geht es weniger um Zensur oder Selbstzensur oder um den ökonomischen Druck, den die Medien zu spüren bekommen. Nein, sie tragen auch aktiv zu dieser Entpolitisierung bei, weil sie zum Beispiel auf die Präsentation von politischen Inhalten immer mehr verzichten. Einfach deswegen, weil sich Politik nicht so gut verkaufen lässt und kein Massenpublikum mehr anzieht. Außerdem tragen natürlich die großen ökonomischen Akteure zur Politik der Entpolitisierung bei, die multinationalen Konzerne beispielsweise. Zum einen, weil sie die Medien kontrollieren. Zum anderen, weil sie eine fatalistische Sicht der Welt befördern, also die Vorstellung, dass gegen den Lauf der Dinge ohnehin nichts zu machen sei. Es ist dieser Fatalismus, den ich kritisiere.
Dabei finden sich fatalistische oder besser gesagt deterministische Tendenzen auch in Bourdieus Denken. Die Herrschaftsmechanismen in den entwickelten kapitalistischen Ökonomien seien so raffiniert und so fein verästelt, meinte Bourdieu, dass nur wenig oder gar kein Spielraum bleibe letztlich für oppositionelle Bestrebungen.
Dem Individuum werden zwar Chancen zugeschrieben, etwas zu verändern, allerdings keine struktursprengenden Chancen.
Der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich fühlt sich durch Bourdieus doch eher hermetische Gesellschaftstheorie an die düsteren Utopien Aldous Huxleys oder George Orwells erinnert.
Ich gehe so weit, dass ich meine jungen Studierenden immer rate, sie dürfen das alles nicht ganz zu ernst nehmen, denn sonst könnten sie wirklich trübsinnig depressiv werden und jegliche Handlungschance vermissen.
Da stellt sich dann allerdings schon die Frage, war Bourdieu, wenn wir sein Denken betrachten, nicht sein politisches Handeln? War Bourdieu überhaupt ein Linker? Boyke Rehbein ist sich mancher Einwände zum Trotz sicher.
Bourdieu war auf jeden Fall ein Linker, gewissermaßen von der sozialen Herkunft her bis in seine theoretischen Schriften und von seiner Kindheit bis ins hohe Alter. Sie wissen sicherlich, dass in den 90er Jahren Bourdieu maßgeblich sich in der Antiglobalisierungsbewegung betätigt hat und dort die maßgeblichen Organisationen wie ATTAC zum Beispiel noch links überholt hat, ausgestiegen ist, obwohl er ATTAC sozusagen mitbegründet hat. Er hatte sie noch links überholt. Und wo es politische Stellungnahmen gibt, wendet er sich immer gegen die Rechten, selbst gegen die Liberalen, oft sogar gegen die Sozialdemokraten. Das heißt, es kann eigentlich keinen Zweifel geben, dass man ihn links einordnen muss.
Pierre Bourdieus Texte, es ist oft beklagt worden, sind alles andere als leicht zu lesen. Da dominieren komplizierte, vielfach verschränkte Schachtelsätze, da ist vieles dunkel und fast, möchte man sagen, forciert unverständlich formuliert.
Er hat ja auch seinen unverständlichen Sprachstil einerseits natürlich aufgrund der französischen Lage gerechtfertigt. Man muss in Frankreich zumindest 25% unverständliches Zeug schreiben, hat er irgendwann mal gemeint, sonst wird man nicht ernst genommen als Intellektueller. Aber andererseits hat er auch behauptet, er will auf die Weise Vereinfachungen vermeiden, etwa von Journalisten, die hat er gehasst.
Er hatte immer das Gefühl, einem wissenschaftlichen Diskurs folgen zu müssen, der sehr komplex ist. Und den hat er versucht, in seiner Sprache Ausdruck zu verleihen. Die Sprache ist relativ schwierig, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sehr schwierig sind.
Bourdieu ist im Französischen sehr viel leichter zu verstehen, weil er sehr viel mehr dem französischen Jargon, sowohl lexikalisch als auch syntaktisch folgt. Wer Französisch kann, sollte Bourdieu im Original lesen. Ich selbst aber habe auch große Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Zum Teil aber auch, denke ich, kommt da seine soziale Herkunft zum Tragen, wo man weder souverän schreiben lernt, noch souverän sich zu schreiben traut. Wenn Sie mal jemanden aus der Oberschicht lesen und mit Bourdieu vergleichen, zum Beispiel den Österreicher Wittgenstein, Das ist klar und einfach und souverän und literarisch sozusagen meisterhaft. Einfach, weil sich so jemand das sozial erlauben kann. Der denkt nicht darüber nach, ob er verstanden oder nicht oder missverstanden oder sonst was wird, sondern der drückt sich so klar aus, wie es ihm eben möglich ist. Und ein Aufsteiger hat da eben weniger Souveränität, aber auch weniger Kompetenz.
Mit diesem Befund endet der erste von vier Beiträgen über Pierre Bourdieu, nachzulesen auf oe1.orf.at, von und mit Günter Keindelsdorfer und mit Jürgen Maurer als Sprecher der Zitate. Viel gelernt und gern gelernt und mit großem Erfolg gelernt hat einst ein Bub aus der tiefsten französischen Provinz namens Pierre Bourdieu. Aus ihm sollte einer der berühmtesten Wissenschaftler seiner Epoche werden. Dem Starsoziologen Pierre Bourdieu widmet das Radiokolleg diese Woche eine kritische Hommage. Anlass ist die 80. Wiederkehr von Bourdieus Geburtstag am 1. August. Schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte der unermüdliche Geistesarbeiter Bourdieu richtungweisende Aufsätze veröffentlicht über soziale Verkehrsformen und Muster der Aneignung symbolischer Güter. Definitiv großes Aufsehen erregt hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre seine Studie La Distinction zu den feinen Unterschieden des Geschmacks und den gesellschaftlichen Grundlagen von Lebensstil und ästhetischer Erfahrung. Am Beginn der heutigen Folge seiner Monographie fürs Radiokolleg, da erinnert Günter Keindelsdorfer an die Einflüsse anderer Denker, die Pierre Bourdieu schließlich zu seiner neuartigen Theorie der Praxis verknüpft hat. Dann rücken die Begriffe Habitus und Feld in den Mittelpunkt. Sie gehören zum Kern der Gedankenwelt des eigenwilligen Soziologen.
Pierre Bourdieu war ein origineller und originärer Denker. Gleichwohl hat er natürlich auch viele Anregungen aus der philosophischen und soziologischen Tradition aufgenommen. Bourdieu war ein Riese, der auf den Schultern von Riesen stand. Einer dieser Riesen war der Strukturalist Claude Lévi-Strauss, der Bourdieu stark beeinflusst hat, wie der Berliner Bourdieu-Experte Boyke Riebein betont.
Im Gegensatz zu vielen anderen war er aber auch offen für die Gedanken von Sartre und Merleau-Ponty, das heißt für die Gedanken des Existenzialismus und für die Gedanken der Lehrer dieser Existenzialisten, namentlich Husserl und Heidegger. All das hat er gelesen, kannte diese Theorien gut. Er kannte auch Max Weber sehr gut, er kannte Elias sehr gut, aber noch besser kannte er geradezu die Philosophie. Er hat über Leibniz seine Abschlussarbeit geschrieben und er kannte Leibniz wirklich sehr gut.
So etwas wie eine geschlossene gesellschaftliche Totalität gibt es im Denken Bourdieus nicht mehr. Die moderne Gesellschaft erscheint bei ihm als eine Art Mosaik, das aus verschiedenen Feldern zusammengesetzt ist. Dem sozialen Feld, dem Feld der Wissenschaft, dem Feld der Kunst, dem Feld der Politik, der Religion und so weiter und so weiter. Diese Felder sind, ähnlich wie die Systeme bei Niklas Luhmann, relativ unabhängig voneinander. Jedes Feld hat auch seine eigene Logik, wie der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich erläutert.
Also in den einzelnen Feldern herrschen laut Bourdieu unterschiedliche Spielgesetze. Mit dem Verhalten, das ich bei Vernissagen in der gehobenen Avantgarde-Kunstszene an den Tag legen muss, könnte ich beim Bauernverband vielleicht einen Skandal bewirken und umgekehrt.
Eine der zentralen Aufgaben der Soziologie ist es, so Bourdieu, verdeckte Machtverhältnisse in den verschiedenen Feldern der modernen Gesellschaft sichtbar zu machen.
Das Wichtige an Bourdieus Feldbegriff ist, dass die eigentlich wichtigen Beziehungen nicht sichtbar sind. Das heißt, nur durch Videoaufnahmen und nur durch Befragung von Leuten kann ich nicht unbedingt die Machtstruktur eines Feldes erkennen. Also Bourdieu hat immer gesagt, so ähnlich wie Merleau-Ponty, das Unsichtbare ist das Wichtige, das wir forschen müssen. Alles, was ganz offensichtlich ist, ist eher banal.
Das Feld, le champ, ist also einer der zentralen Begriffe bei Bourdieu. Erna Neyertz-Wirth, Bildungssoziologin an der Wiener Wirtschaftsuniversität.
Insgesamt beschreibt Bourdieu den gesamten sozialen Raum als ein Feld, das zugleich ein Kraftfeld ist, ebenso ein Kampffeld, in dem die Akteure miteinander rivalisieren und so zur Veränderung oder zur Erhaltung der Struktur des Feldes beitragen.
Vielleicht die beste Metapher des Zugangs zum Begriff ist die des Spielfeldes, die Bourdieu selbst oft verwendet. Ein Spielfeld sieht erstmal neutral aus. Wenn Sie aber in diesem Spielfeld Positionen einnehmen, dann ist Ihre Rolle im Grunde schon mehr oder weniger determiniert. Stellen Sie sich ein Fußballfeld vor und Sie sind Angreifer oder Sie sind Torwart. Damit ist Ihre Rolle im Spiel schon sehr stark determiniert. Wenn Sie dann noch berücksichtigen, wer neben Ihnen spielt und auch wer gegen Sie spielt, dann gibt es nur eine relativ beschränkte Anzahl von Möglichkeiten des Geschehens und des Ausgangs des Geschehens. Wenn beispielsweise Bayern München gegen, keine Ahnung, TuS Koblenz spielt, ist klar, wer gewinnt. Das weiß man schon vorher. Und dementsprechend spielen die Leute ihre Rolle auf diesem Spielfeld.
Bei Bayern München gegen TuS Koblenz ist in Ausnahmefällen vielleicht sogar eine Sensation möglich. Das gehört zum Reiz des Fußballspiels. Im realen Leben passiert so etwas, glaubt man Bourdieu, so gut wie überhaupt nicht. Welche Illusionen wir uns auch machen mögen über die viel zitierte Chancengleichheit in unserer Gesellschaft, sie bleibt letztlich Illusion. Die Barrieren zwischen den verschiedenen Klassen, sie sind Bourdieu zufolge immer noch äußerst undurchlässig.
Einige Leute kriegen etwas vom Elternhaus mit, andere nicht. Einige kriegen etwas mit für das Feld der klassischen Musik, andere für das Feld beispielsweise des Reitsports, wieder andere für das Feld des Polosports. Und das ist nicht zufällig, sondern das hängt von der jeweiligen Position in der Gesellschaft ab. Es ist klar, dass ein Arbeiter nie die Möglichkeit hat, seinem Kind so etwas wie Violinunterricht auf höherem Niveau zu bieten. Und darüber hinaus ist so ein Arbeiter auch gar nicht daran interessiert, das zu tun, weil in seinem Umfeld das niemand tut, während im Bürgertum, das selbstverständlich ist, dass das Kind zumindest ein Musikinstrument erlernt.
Und was ist mit den vielen Musikschulen, die Tausenden und Zehntausenden von Musikbegeisterten, auch aus weniger privilegierten Schichten, das Erlernen eines Instruments ermöglichen? Dass diese Musikschulen eine Demokratisierung der Musikerziehung mit sich bringen, würde Bourdieu das als Gegenargument gelten lassen?
Bourdieu würde das wahrscheinlich tatsächlich so nicht gelten lassen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Bourdieu würde sagen, wenn überhaupt so eine Förderung von Arbeiterkindern geschieht, dann hat die unter keinen Umständen das erwünschte Resultat, weil diese Arbeiterkinder dann zum Beispiel auf Musikschulen gehen, wo sie mit anderen Kindern gemeinsam unterrichtet werden und nicht Einzelunterricht kriegen. Außerdem werden sie unterrichtet von mittelmäßigen bis schlechten Geigern, während die begabteren Kinder bei Meistern gewissermaßen unterrichtet werden. Das heißt, das Resultat bleibt letztlich das gleiche, dass nur die bürgerlichen Kinder in die philharmonischen Orchester aufgenommen werden, selbst wenn die Arbeiterkinder am Ende wirklich das Violinspiel erlernen.
In seinem berühmten Buch »Die feinen Unterschiede« hat Pierre Bourdieu die kulturellen Abgrenzungsstrategien zwischen den verschiedenen Klassen herausgearbeitet. Mit welchen Strategien es etwa die Oberschicht in Frankreich schafft, dass sie genau das bleibt, was sie ist, nämlich Oberschicht, das macht Bourdieu in diesem Buch sichtbar. Im Interview mit Radio France meinte er dazu:
Das ist ein Buch, das nicht als Waffe dienen soll, wie es in der Soziologie oft der Fall ist. Ich will niemanden angreifen. Das Buch soll dem Leser die Mittel geben, sich selbst anzugreifen, sich selbst zu hinterfragen.
Ein weiterer zentraler Begriff in der Gesellschaftstheorie Pierre Bourdieus ist der Begriff Habitus. In den feinen Unterschieden hat Bourdieu deutlich gemacht, was er darunter versteht, wie Gerhard Fröhlich erklärt.
Normalerweise wird der Habitus-Begriff verwendet, um das äußere Gehabe, die äußere Haltung auch zu bezeichnen. Bei Bourdieu ist der Habitus das innere Tiefenprogramm, das ist durchaus an Chomsky, Noam Chomsky angelegt, die inneren generativen Strukturen. Das heißt, die Strukturen, die bewirken, dass wir etwas generieren, etwas tun, etwas produzieren.
Jede Klasse, jede gesellschaftliche Gruppe hat Pierre Bourdieu zufolge ihren eigenen Habitus, ihren eigenen Geschmack.
C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a en gros trois sortes de goûts, un goût légitime ou dominant ou que j'appellerais un sens de la distinction.
Es gibt drei Arten von Geschmack. Der Geschmack der Oberschicht ist die Distinktion. Das heißt, man will sich von anderen niedrigeren Schichten unterscheiden. Die Mittelklasse hat einen durchschnittlichen Geschmack, ganz und gar durchschnittlich. Und die Volksklasse hat einen Geschmack, der den Prinzipien der Notwendigkeit folgt.
Bourdieu hat einmal gesagt, wenn ich irgendwas von einer Person weiß, zum Beispiel welches Getränk er bevorzugt, ob eben Bier oder ganz gehobene Whisky, kann ich eigentlich die Sportarten und alle möglichen Konsum-Lebensstilpräferenzen voraussagen.
Im Wesentlichen sind es drei Klassen und damit drei Arten von Habitus, die Bourdieu in den feinen Unterschieden voneinander abgrenzt. Die Oberschicht, die Mittelschicht und die sogenannte Volksklasse, also Bauernstand und Proletariat.
Der Habitus bzw. der Geschmack der Oberschichtangehörigen ist laut Bourdieu Distinktion, Abhebung. Das liegt den Oberschichtlern schon im Fleisch und Blut, quasi mit der Muttermilch eingesogen. Und daher macht ihnen Geschmacksfragen, machen die ihnen kein Problem. Wenn die Jugendstilvilla schon da ist und wenn die Antiquitäten bereits da sind, haben wir weniger Entscheidungsstress, als wenn wir uns selber neu einrichten müssen.
Dabei gilt in der Regel die Regel, einmal Oberschicht, immer Oberschicht.
Mein Lieblingsbeispiel ist, warum gibt es kaum arbeitslose Theaterwissenschaftlerinnen aus der Oberschicht? Das ist einfach so, Papa kauft dann am Verlag, also das sind alles keine erfundenen Beispiele, der Papa kauft entweder am Verlag oder Galerie, die Mama hat beduchte Freundinnen, die kommen zur ersten Vernissage und kaufen alle Bilder auf, man kennt auch ein paar Redakteure bei verschiedenen Kunstjournalen etc. Die Tochter hat ein Auftreten, jeder ist hingerissen, gleichzeitig durchsetzungsfähig, aber nicht aggressiv, sondern freundlich, Selbstwertgefühl, fesch. Was kann da noch schiefgehen?
Ein zweiter Typ, dessen Habitus Pierre Bourdieu analysiert hat, ist der Typ des sozialen Aufsteigers.
Das Verhaltensprogramm eines Aufsteigers in einem Satz ist zumindest klassisch, Triebaufschub, Verzicht hier und heute zugunsten künftiger Belohnungen. Die meisten verzichten auf eine stabile Beziehung. Sie lassen sich von ihrem Konzern jedes Jahr woanders hinschicken, auf einen anderen Erdteil. Sie verzichten auf Kinder, auf Nachwuchs. Ich finde, das ist ein großer, schwerer Verzicht. Auch bei den Hochschulkarrieren, da gibt es große Studien. Es gibt Bundesländer in Deutschland, wo sich der Hochschulnachwuchs fast nicht vermehrt, weil das geht nicht. Sie müssen ständig die Uni wechseln, ständig Drittmittelanträge stellen und so weiter. Das heißt, Aufsteiger müssen Verzicht leisten, hier und jetzt, zugunsten künftiger Belohnungen. Oder, noch böser gesagt, zu Gunsten vermeintlicher künftiger Belohnungen.
Die dritte Schicht, deren Habitus Bourdieu untersucht hat, ist die Volksklasse, die viel zitierten kleinen Leute. Dass die kleinen Leute das bleiben, was sie sind, kleine Leute eben, dafür sorgt Bourdieus Analyse zufolge die symbolische Gewalt, die in unserer Gesellschaft ausgeübt wird, wie der Berliner Soziologe Rolf-Dieter Hepp erläutert.
Wobei es ihm also darum geht, also diese symbolische Gewalt durchsichtig zu machen, dass die Lebensstile der Stempel sind, der dem Proletariat aufgedrückt wird, sagt er in Anknüpfung an Marx, also in den feinen also Unterschieden. Und diese Lebensstile führen also dazu, dass ganz spezifische Macht- und Unterwerfungsverhältnisse da sind, die sich letztendlich bis also in die Familien und die Auflösung der Familien also auch fortsetzen.
Die Volksklasse, ich bin nicht glücklich darüber, dass Bourdieu die Arbeiter und Bauern in eine Klasse zusammenpfercht, aber bei ihm ist es so, die Volksklasse hat den Notwendigkeitsgeschmack. Ganz, ich will mich über niemanden lustig machen, aber klar pointiert, Bourdieu weigert sich, vulgärmarxistische Erklärungen hier zu akzeptieren, warum etwa Bauern oder Arbeiter selten oder gar nicht in die Oper gehen. Die gehen nicht in die Oper, weil sie sich die Eintrittskarte nicht leisten, sondern weil sie sich sagen, es ist gescheiter, ich kaufe Kacheln und mache für meinen Enkel das Badezimmer neu. Also das ist schon typisch für Notwendigkeitsgeschmack, dass die Investition in Kultur, in Lesen etc. als was Sinnloses angesehen wird.
Bourdieus Habitus-Konzept hat sich als sozialwissenschaftlich äußerst fruchtbar erwiesen. Viele Forscherinnen und Forscher haben es auf kreative Weise weiterentwickelt. Wohl mit ein Grund dafür, warum Pierre Bourdieu heute als einer der originellsten Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts gesehen wird.
Nicht gerade als großer Freund der Utopien hat sich Zeit seines Lebens der Protagonist des nächsten Programmpunktes empfohlen, der französische Starsoziologe Pierre Bourdieu. Dass jeder Schmied seines Glückes sei, daran hat er entschieden weniger geglaubt, als vielmehr daran, dass die Gesellschaft für viele Menschen Unglück schmiede oder jedenfalls Einschränkungen und verderbliche Zwänge. Die moderne oder postmoderne Wirklichkeit sei von Besitzstandswahrung durchdrungen, von Herrschaftsbeziehungen, von Häufungen der Ungleichheit. Wer versuche, einen eigenen Platz in der Welt zu finden, der entdecke hinter vermeintlichen mitmenschlichen Unbedingtheiten oft genug unmenschliche Bedingungen. Noch im engsten akademischen Milieu herrsche die Vorannahme des Konformismus, und an so mancher Berufung ließen sich die Einflüsse von Herkunft und Zugehörigkeit genau nachverfolgen. Im dritten Kapitel seines Porträts von Pierre Bourdieu anlässlich des 80. Geburtstags des berühmten Sozialwissenschaftlers, da beleuchtet Günter Kaindelsdorfer jetzt namentlich Bourdieus Verständnis des Begriffs Kapital.
Pierre Bourdieu hat immer wieder auch kritische Stimmen auf den Plan gerufen, als Soziologe ebenso wie als politischer Aktivist. In einem Interview mit dem französischen Rundfunk hat Bourdieu seine Position im soziologischen Feld einmal so beschrieben.
Oui, je pense que la sociologie dérange et
Ich glaube, die Soziologie ist ein Störenfried. Damit ruft sie mitunter Gegenreaktionen auf den Plan. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Allerdings haben besonders die politischen Attacken gegen die Soziologie die Eigenschaft, widersprüchlich zu sein. Die Argumente widersprechen sich. Alles in allem würde ich sagen, die Soziologie ist nicht immer leicht zu leben.
Bourdieus Gesellschaftstheorie ist äußerst komplex. Dennoch, so lobt der Linzer Philosoph Gerhard Fröhlich, ruht sie auf einigen wenigen Säulen.
Das Wichtige und Interessante ist jetzt, dass eigentlich Bourdieu, ich würde sagen, mit vier Grundvokabeln auskommt. Alles andere halte ich fast für überflüssig Luxus. Wir haben also den Habitus, dann Kapital, dann haben wir das Feld und das Symbol. Und ich würde sagen, man kann fast alles mit diesen vier Begriffen erklären, beschreiben etc. Und das ist schon eine Leistung.
Was Bourdieu unter Habitus und Feld versteht, haben wir in der gestrigen Folge herauszuarbeiten versucht. Heute soll es um das Kapital gehen, besser gesagt um die Kapitalien, die Bourdieu voneinander unterscheidet. Denn neben dem ökonomischen Kapital sind Bourdieu zufolge in unserem Leben auch andere Formen des Kapitals von Bedeutung. Das kulturelle Kapital, das soziale Kapital und das symbolische Kapital. Boyke Rehbein, Bourdieu-Schüler und Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin.
Ganz grob ist das ökonomische Kapital eben das Kapital, was man im Feld der Ökonomie braucht, beziehungsweise was man für Handeln in der Ökonomie braucht, in erster Linie Geld, man könnte auch sagen Produktionsmittel.
Ja, den Kapitalbegriff hat Bourdieu natürlich aus der Ökonomie, letztlich auch von Karl Marx her. Und Kapital ist etwas, was mehr werden soll. Sonst, also der Sparstrumpf, der berühmte unter der Matratze von der 80-jährigen Oma, das ist kein Kapital, weil er vermehrt sich ja nicht. Das ökonomische Kapital ist trivial, dazu schreibt auch Bourdieu relativ wenig, außer dass natürlich auch in der Ökonomie das Symbolische ganz zentral ist, der Glaube. Also wenn Sie an Geld nicht glauben, existiert es nicht, denn das Geld existiert ja in Wahrheit nicht. Und die Golddeckung, die früher diesen Glauben getragen hat, die ist schon lange aufgegeben worden. Und daher kann man ja künstlich Krisen produzieren. Das haben wir ja gehört und wissen wir. Wenn viele oder einige wichtige Meinungslieder sagen, diese Bank ist marode, Sie sollten da lieber Ihre Gelder wieder abziehen, dann wird die Bank in größte Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, vieles auf diesem Gebiet sind ja self-fulfilling prophecies, wo Verzeihungen, die sich selbst erfüllen, weil eben auch in Ökonomie ein Großteil der Handlungen nicht aufgrund von Zahlen, von harten Fakten, sondern von Stimmungen, von Glaube im engen Sinn des Wortes, möchte ich fast sagen, getroffen werden.
Mit ökonomischem Kapital allein, so wichtig es ist, wird man allerdings nicht weit kommen, erklärt Gerhard Fröhlich. Um in einer entwickelten Kultur wie der westlichen zu reüssieren, bedarf es auch kulturellen Kapitals.
Also jedenfalls Kulturkapital gibt es laut Bourdieu in drei Existenzformen. Das eine ist das einverleibte Kulturkapital. Das Einverleiben ist einerseits ganz wortwörtlich zu verstehen. Es gibt Untersuchungen, dass Geiger, die also Violine spielen und ständig mit der linken Hand, obwohl sie Rechtshänder sind, diffizilste Bewegungen ausführen, dass deren rechte Gehirnhälfte, die korrespondierende, entwickelter ist als bei Normalmenschen. Das heißt, wenn wir etwas lernen, verändert das unseren Körper, unsere Gehirnstrukturen, unsere Muskelstrukturen, die Erwartungsbereitschaft, die Reflexe im weitesten Sinne. Aber er meint natürlich nicht nur, dass wir uns Judo und Klavierspiel einverleiben, sondern selbstverständlich auch Theorien. Wir stecken sie in unseren Körper. Aber der Körper ist bei Bourdieu ganz wichtig und daher nennt er das eben nicht Verinnerlichung, Sozialisierung, sondern Einverleibung. Das Zweite, selbstverständlich gibt es Produkte von kulturell Tätigen, also zum Beispiel das Klavier, Musikinstrumente, Bücher, technische Apparate. Die können wir uns zwar kaufen, aber ohne Know-how, das heißt ohne einverleibtes Kulturkapital, haben wir fast nichts davon, außer wir kaufen uns auch noch eine Person, die über das Kulturkapital verfügt, zum Beispiel ein Hauslehrer, der dann meinen Kindern Klavierspielen beibringt. Ja, und das Dritte, und darauf sind natürlich meine Studierenden auf der Jagd, ist das institutionalisierte Kulturkapital, das heißt Bildungstitel. Bourdieu betont, ein Autodidakt kann noch so gut sein, er muss sich quasi ständig beweisen, er kann irgendwann rapide abstürzen auch. Wenn ich einmal einen Doktor Med-Titel habe oder zulassen kann, ich mir relativ viel erlauben, wie wir wissen. Das heißt, das Kulturkapital, das quasi vom Staat einem als Bildungstitel mit Stempel und Urkunde und sonstigen Schleifen daran überreicht wurde und überreicht wird, das ist sozusagen eine Investition, die unter geeigneten Bedingungen, wenn es nämlich auch Arbeitsplätze gibt, eigentlich so viel wert sind wie ökonomisches Kapital.
Die dritte Form von Kapital, die Bourdieu zufolge wichtig ist in unserem Leben, ist das sogenannte soziale Kapital. Auch hier gilt, wer sich zur Spitze der Gesellschaft zählt, verfügt in der Regel über erheblich mehr soziales Kapital als etwa eine Supermarktkassiererin oder ein Rangierarbeiter der österreichischen Bundesbahn. Soziales Kapital ist das, was man Beziehungen nennen könnte.
Es ist nicht entscheidend, dass wir jemanden kennen, sondern entscheidend ist, dass wir die richtige Person kennen und dass diese richtige Person dies und das für uns tun kann. Das ist im Grunde mit dem Begriff des sozialen Kapitals auch gemeint.
Bourdieu sagt, Sozialkapital sind die Ressourcen, die wir aus Beziehungsnetzen ziehen können. Vor allem, wenn ich schon mächtig bin, wenn ich schon selber viel Kapital habe, wenn ich quasi auch Tauschobjekte habe, kann ich ja viel mehr Ressourcen mobilisieren. Es ist ein Unterschied, ob ich als Sandler zwei andere Sandler fragen kann, wo gibt es den besten Doppler in der Gegend oder den billigsten oder wo gibt es ein schönes Nachtquartier. Unsicher, ob wir das dann wirklich sagen. Oder ob ich halt den Präsidenten anrufe in Amerika und sage, ich hätte das, die und die Idee.
Unsere Gesellschaft ist, nimmt man Bourdieus Analysen ernst, in einem atemberaubenden Ausmaß ungerecht. Wer über ökonomisches Kapital verfügt, wird in der Regel auch auf kulturelles und soziales Kapital zurückgreifen können. Vor allem auf dem Feld von Kunst und Wissenschaft ist eine vierte Kapitalkategorie von Bedeutung. Das symbolische Kapital, das man mit Begriffen wie Prestige oder Reputation umschreiben könnte.
Symbolisches Kapital ist der Reichtum, ist mein Schatz an positiven Unterscheidungszeichen. Dass ich eben als Wissenschaftler die und die Preise eingeheimst habe, die und die Bücher in diesen und diesen renommierten Verlagen, die und die Posten, die und die Referee-Funktionen und so weiter erworben habe. Bei Künstlern sind es dann auch wieder die Galerien, die Preise, die erzielt werden und so weiter.
Pierre Bourdieu hat sich auch mit der Geschlechterfrage beschäftigt. Ein weiterer Bereich, der gesellschaftliche Ungleichheit reproduziert. In seinem Werk »Die männliche Herrschaft« hat der Pariser Soziologe herausgearbeitet, wie die überwiegende Mehrzahl der Frauen einer Sozialisierung unterworfen wird, die auf ihre Herabsetzung zielt. Erna Neirz-Wirth, Bildungssoziologin an der Wiener Wirtschaftsuniversität.
Für Bourdieu ist das Geschlecht eine fundamentale Dimension des Habitus, das auf alle sozialen Eigenschaften modifizierend wirkt, wie, und ich zitiere Bourdieu, in der Musik die Kreuze oder die Schlüssel. Deshalb kann man auch die Geschlechtersozialisation nicht von der sozialen Position trennen. Bourdieu neigt auch zur Annahme, dass man lernt, eine Frau zu sein, aber zugleich lernt man auch, die Tochter eines Arbeiters oder eines Akademikers zu sein.
Die Dominanz der Männer und die Unterwerfung der Frauen funktioniert natürlich nur, weil auch Frauen, nicht alle, aber viele Frauen, das Spiel mitspielen.
Die Unterwerfungsbereitschaft der Frauen, ja, schlägt sich teilweise natürlich auch in ihrem körperlichen Habitus nieder. Wie sie gehen, wie sie sich in bestimmten gesellschaftlichen Situationen verhalten. Und hier hat Bourdieu auch immer wieder den Begriff der Hexis aufgegriffen. Das heißt, Habitus ist auch verkörperlicht. Und hier haben sich auch die gesellschaftlichen Strukturen sicherlich niedergeschlagen, weil Männer treten anders auf in der Regel als Frauen. Und das kann man relativ gut analysieren mit dem Bourdieu'schen Kategorienschema.
Der Berliner Soziologe Boyke Rehbein hat Pierre Bourdieu Ende der 80er Jahre kennengelernt, als Student. Eine nicht nur erfreuliche Erfahrung.
Die Lehrveranstaltung bei Bourdieu habe ich in keiner guten Erinnerung. Er war extrem chaotisch und sehr schlecht, wenn nicht gar überhaupt nicht vorbereitet. Es gab keinen roten Faden, kein klares Lernziel und überhaupt auch keine richtige gedankliche Arbeit in den Lehrveranstaltungen.
Boyke Rehbein hat auch mitbekommen, wie Bourdieu und 20 Mitstreiterinnen und Mitstreiter an ihrem Bestseller »Das Elend der Welt« gearbeitet haben, einer Studie über die Lebensbedingungen von Menschen in den Banlieues von Paris. »Das Elend der Welt« hat sich nach seinem Erscheinen 1993 allein in Frankreich 100.000 Mal verkauft.
Das habe ich in zwiespältiger Erinnerung. Diese Erfahrung, denn einerseits war Bourdieu sehr autoritär und er wusste immer schon, was rauskommen sollte. Das heißt, er hat die Ergebnisse explizit zensiert. Wenn Interviews geliefert wurden von Mitarbeitern, die nicht in sein Schema passten, wurden die einfach rausgeschmissen.
Ja, das Elend der Welt ist in meinen Augen kein strikt wissenschaftliches Buch, sondern fast etwas wie ein Propaganda-Bestseller. Wir wissen, dass Interviews, die positive Ergebnisse brachten, also wenn jemand einen Migranten gefunden hat, der durchaus glücklich war, die wurden sofort eliminiert. Es war klar für die Interviewer, sie sollen das Elend darstellen und nichts dazwischen, keine Leute, die es irgendwie geschafft haben oder die Optimismus haben.
Frage an Boyke Rehbein. Kann er Pierre Bourdieu nach diesen Erfahrungen noch wirklich ernst nehmen?
Bourdieu kann ich deshalb ernst nehmen, weil die Stärke nicht unbedingt die empirische Arbeit war. Er selbst hat das auch so zugestanden, dass er gewissermaßen als Laie zur Soziologie, aber auch zur Ethnologie gekommen ist, dass er keine richtige Methodenausbildung hatte. Und außerdem muss man berücksichtigen, dass er als Philosoph letztlich der Theorie doch Vorrang gegeben hat. Und so würde ich sagen, muss man ihn auch lesen. Man muss vor allem seine Gedanken in den Vordergrund stellen.
Schwach in der Empirie und stark in der Theoriebildung. Damit ist Pierre Bourdieu in guter, in allerbester Gesellschaft. Man denke nur an Karl Marx oder Martin Heidegger, zwei äußerst unterschiedliche Denker, die den Pariser Meistersoziologen entscheidend geprägt haben. Beide Herren waren philosophische High-Performer, wie man das heute nennen würde, und empirische Nullen. Ganz so schlimm ist es bei Pierre Bourdieu nicht, aber die Empirie war sicher nicht seine Stärke.
einen noch stärkeren soziologischen Akzent, einen französischen soziologischen Akzent, trägt die bevorstehende Programmviertelstunde. Günter Keindelsdorfer hat für unser Radiokolleg den berühmten Gesellschaftswissenschaftler Pierre Bourdieu aus Anlass seines 80. Geburtstags porträtiert. Und er betont jetzt im Schlussteil des Porträts die aktivistische Seite, die tagespolitischen Neigungen des Pierre Bourdieu.
Pierre Bourdieu war ein Popstar der Soziologie. Zu seinem Nimbus beigetragen hat sicher auch das tagespolitische Engagement des Wissenschaftlers, der sich etwa immer wieder als wortgewaltiger Globalisierungskritiker hervorgetan hat. Der Berliner Soziologe Rolf-Dieter Hepp meint über Bourdieus tagespolitische Aktivitäten:
Er war auf der einen Seite immer schon politisch, aber hat also in den letzten Jahren seinen politischen Einfluss versucht, so auch also stärker zu nutzen und diesen politischen Einfluss immer sehr stark mit seiner eigenen Forschung also verbunden.
Der Wiener Politikwissenschaftler und Historiker Martin Wassermeier schätzt Bourdieu bis heute als einen der hellsichtigsten Analytiker der neoliberalen Wende.
Er hat immer wieder betont, dass auch der Begriff des Neoliberalismus ja letztendlich ein altes Phänomen beschreibt, nämlich den Konservativismus, der in einem neuen und, wenn man so will, gefährlichen Kleid daherkommt, in einer neuen Kosmetik, sich sehr frisch gebärdet, sehr jung. Und das verweist natürlich schon mal sehr stark auch auf diese Verstrickung von Finanzkapital, technologischer Herrschaft, die Rolle der Medien, die letztendlich zu einem Amalgam führen, wo der Mensch, wie er es ja auch immer beschreibt, auf eine sehr perfide und komplexe Art und Weise zunehmend entpolitisiert wird und eine sehr schwierige Ausgangssituation schafft, tatsächlich politisch etwas zu verändern.
Raison d'agir, Grund zu handeln. So hieß eine Gruppe von Intellektuellen, die Bourdieu 1996 mitbegründet hat. Im Interview mit Christina Pfoser erklärte der Soziologe im Jahr 2000:
Je pense que les mouvements sociaux ont sous-estimé et sous-utilisé la capacité, l'efficacité des manifestations artistiques.
Die sozialen Bewegungen haben die Kraft der Kunst bisher unterschätzt. In Raison d'agir, der Gruppe, die ich mit initiiert habe, versuchen wir auch, das kritische Potenzial der Kunst zu nutzen. Ich war kürzlich in Südkorea und habe dort eine interessante Konföderation kennengelernt. Da arbeiten Gewerkschafter, Künstler und Intellektuelle aus den verschiedensten Sparten erfolgreich zusammen, um bestimmte Dinge durchzusetzen. So etwas ist machbar. Ich plädiere dafür, dass die sozialen Bewegungen Ausdrucksformen wie Kino, Theater, Happenings, bildende Kunst, all diese Dinge in Zukunft viel stärker in ihre Aktivitäten integrieren. Vergessen Sie nicht, Journalisten sprechen sehr stark auf die Beteiligung von Künstlern in politischen Zusammenhängen an. Das kann zusätzliche Mobilisierungen bringen.
C'est efficace auprès des journalistes. Bon. Et comme les journalistes peuvent ensuite transmettre, bon, ça donne beaucoup de force au mouvement.
Auch in der österreichischen Tagespolitik hat Pierre Bourdieu mitgemischt, zumindest ein bisschen. Im Februar 2000, nach der umstrittenen Bildung der schwarz-blauen Regierung, lud ihn die IG Kultur zu einer Konferenz nach Wien ein. Bourdieu kam nicht persönlich, aber er schickte eine 15-minütige Videobotschaft.
Chers amis, j'aurais voulu être avec vous ce soir à Vienne pour participer à la manifestation à la fois culturelle et politique de IG Kultur. Mais malheureusement,
Martin Wassermeier, im Jahr 2000 Sprecher der IG Kultur, erinnert sich an Bourdieus Gastauftritt in Wien.
Pierre Bourdieu hat sich natürlich zunächst schon versichert, dass diese Einladung seriös ist. Das hat er dann auch bekommen. Die IG Kultur Österreich ist ja auch über Österreich hinaus bekannt als ein interessantes und avanciertes Netzwerk von kritischer politische Arbeit im Kulturbereich. Er hat davor gewarnt, jetzt eine Wiederherstellung des Nationalsozialismus zu befürchten durch die Beteiligung der FPÖ, sondern er hat sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass sich jetzt auch in Österreich abzeichnet eben eine neoliberale Wirklichkeit, die vor allem einem unglaublich brutalen ökonomischen Paradigma folgt, nämlich der Entrechtung der Menschen, einer Logik der Profitmaximierung der großen Unternehmen und so weiter. Und das war schon mal ganz wichtig auch für Österreich, dass sozusagen in dieser aufgeregten Zeit der Februarwochen im Jahr 2000 das mal so zu positionieren. Und als solches hat sich's dann ja auch erwiesen.
Auch zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, da ist sich Martin Wassermeier sicher, wäre Pierre Bourdieu eine Menge eingefallen.
Vermutlich hätte er sich in vielen seiner Prognosen und Befürchtungen bestätigt gefühlt. Was auf alle Fälle konstatiert werden muss, ist letztendlich eine gewisse Renaissance der Politik. Es ist jetzt nicht die Sternstunde der sozialen Bewegungen. Und ich vermute, dass Pierre Bourdieu wahrscheinlich damit nicht zufrieden wäre.
So einflussreich der Philosoph und Soziologe Bourdieu bis heute ist. Einiges an ihm muss man auch kritisch sehen, wie der Linzer Bourdieu-Experte Gerhard Fröhlich betont.
Auf jeden Fall ist doch Bourdieu für meinen Geschmack zu sehr ein nationalstaatlicher Soziologe, wie fast alle Soziologen, außer Norbert Elias und manche anderen. Er ist ein frankophoner, frankophiler Soziologe, das muss man klar sagen, obwohl paradoxerweise seine Literaturgrundlagen zum Großteil aus Deutschland kommen. Also von Heidegger bis Marx, von Leibniz bis Simmel, Wittgenstein, als Österreicher dabei und so weiter und so weiter.
Boyke Rehbein, Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin, ortet unübersehbar eurozentristische Züge im Denken Bourdieus.
Zunächst hat Bourdieu das eurozentrische Schema der Wissenschaftstheorie reproduziert, nachdem für fremde Gesellschaften so etwas wie Ethnologie zuständig ist und für die eigene Gesellschaft so etwas wie die Soziologie. Das heißt, er wendet zwei völlig unterschiedliche Arten von Wissenschaft auf die zwei Gesellschaften an, namentlich Algerien und Frankreich. Das ist eine Reproduktion einer alten und jetzt überholten Arbeitsteilung. Insofern ist Bourdieu auf jeden Fall eurozentrisch. Außerdem hat er eben seine theoretischen Grundlagen und natürlich auch die Empirie vor allem am Beispiel Frankreichs erarbeitet und ist dann später nicht mehr mit diesem theoretischen und empirischen Apparat an andere Gesellschaften herangetreten, um sich selbst zu revidieren, um sich zu prüfen. Insofern ist seine Theorie ebenfalls stark eurozentrisch.
Bourdieu hätte sicher nichts gegen eine kritische Bewertung seiner Theorien eingewendet, ganz im Gegenteil. Gerhard Fröhlich kritisiert auch einen gewissen deterministisch-pessimistischen Zug in Bourdieus Denken.
Der Mao Zedong, wie wir wissen, hatte jede Menge Ghostwriter, die in Wahrheit seine Werke geschrieben haben, ich fürchte sogar auch seine Gedichte. Und einer seiner Ghostwriter hat aber den Satz formuliert, alle Ansichten, die Stagnation und Pessimismus verbreiten, sind falsch. Ein bisschen ist mir das bei Bourdieu eingefallen. Einerseits schätze ich an ihm, dass er ein völlig illusionslosen Blick von der Welt haben möchte. Aber wenn wir uns da hineinsteigern und zu wenig sehen, die Brüche, die Sollbruchstellen, möchte ich fast sagen, in Systemen und Institutionen, die Entwicklungsmöglichkeiten, die Wandlungsmöglichkeiten, dann kann das wirklich bis hin zum Selbstmord führen. Also mir sind einige Philosophiestudenten bekannt, die zumindest einige Jahre in psychiatrische Behandlung gekommen sind, weil sie zu viel Frankfurter Schule aufgenommen haben. Es gibt kein wahres Leben im Falschen und so weiter. Mir ist das nicht persönlich bei Bourdieu-Anhängern bekannt, aber ich könnte mir das vorstellen. Also nichts in der Wissenschaft darf unhinterfragt als reine Lehrmeinung gelten. Aber noch einmal, Bourdieu hat seine großen Verdienste, aber ich würde jeden abraten, nur einen einzigen Denker in sein Repertoire, in sein Mobiliar, hat der Elias immer gesagt, der Denkwerkzeuge zu stellen.
Auch den bourdieuschen Habitusbegriff, so findet Gerhard Fröhlich, muss man heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen.
Wir müssen jetzt zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist, Bourdieu glaubt ja, dass wir die Klassenzugehörigkeit eines Menschen von seinem Habitus aus her festschreiben können und dass es da ja fast keinen drinnen gibt. Natürlich kann man aufsteigen, aber den Aufsteigern merkt man die Mühen der Kletterei an, wie er mal sagte. Das sind dann verschwitzte Typen, weil sie sich eben viel mehr anstrengen müssen, weil sie gegen ihren Herkunftshabitus kämpfen müssen. Überpointiert, eigentlich würden sie am liebsten einen Schweinsbraten mit Knödel essen, aber müssen Austern schlurfen. Und es ist eigentlich grauslich, aber man muss es tun. Ich bin der Ansicht, und auch ein Franzose, Lahir, hat das so ähnlich gesagt, dass wir vielfach in unserer Gesellschaft einen Menschentyp haben, der nicht mehr einen einzigen Klassen- oder Berufshabitus in sich hat, sondern wir sind plurale Akteure, würde ich auch mich selber, glaube ich, dazu zählen. Wenn man länger in fremden Ländern gelebt hat, wenn man, wie ich, bikulturell aufgewachsen ist, deutscher Vater aus weiter Ferne, österreichische Mutter, Vater Protestant, Mutter katholisch, man weiß, Schnitzel kann man mit oder ohne Soße essen und das ist ein Glaubenskrieg. Also meine Mutter war da immer dagegen, sowas wäre in ihrer Küche nicht passiert. Mein Vater wollte natürlich Schnitzel mit Soße essen. Also jedenfalls wusste ich von vornherein, es gibt mehrere Weltsichten und es gibt mehrere Weisen, glücklich oder unglücklich zu werden. Und bei Bourdieu gibt es jetzt eben nur zerrissene Menschen, die darunter leiden, dass sie etwa Migrantinnen sind. Wir haben einen großen Migrationsworkshop in Linz gemacht. Wir haben alle Ägypter und sonstige Anwesen gefragt und alle haben gesagt, sie sind natürlich doppelt. Sie sind irgendwie immer noch Ägypter und natürlich Moslem, aber sie sind gleichzeitig auch Österreicher und sie sehen da kein Problem.
Problematisch findet Gerhard Fröhlich auch die relativ plumpe Klassen- oder Schichteneinteilung, die Bourdieu vorgenommen hat.
Ich tue mir etwas schwer zu sagen, es gibt wirklich nur diese drei Menschentypen, die Distinguierten, die Aufsteiger, die Bildungsbeflissenen, Ehrgeizigen und eben die Unterschicht, die eben lieber Fliesen kauft, als in die Oper zu gehen, mit diesem Notwendigkeitsgeschmack, sondern das hat sich sehr ausdifferenziert. Aber es hat sich ausdifferenziert, weil die mittlere Schicht immer größer wurde. Also der Marxismus hat ja irgendwann einmal eine Fehlprognose geliefert, es wird nur mehr ein großes Proletariat geben und eine winzige herrschende Klasse, das nenne ich die Dampfnudeltheorie, dass das Proletariat immer größer wird. Aber jedenfalls ist der Bereich der Mittelschicht ungeheuer gewachsen und das ist auch der Bereich, wo man aufstehen kann oder stagnieren oder auch abstehen kann. Also das berühmte Kreislersterben, nur als ein Beispiel. Also jedenfalls ist die Welt ein bisschen komplizierter.
Boyke Rehbein, der Ende der 80er Jahre bei Bourdieu in Paris studiert hat, hält den Autor der Feinen Unterschiede und anderer soziologischer Standardwerke, trotz aller kritischen Einwände, für einen der zentralen Denker des 20. Jahrhunderts.
Vermutlich ist jeder einzelne Satz Bourdieus letztlich falsch, aber auch jeder unserer Sätze ist falsch. Ich denke, Bourdieu ist jemand, der doch so viele Theoriestränge in sich aufgenommen hat und der so reflektiert war, dass man heutzutage besonders gut an ihn anknüpfen kann, weil er eben viele Gedanken schon gedacht hat, auf die wir erst später kämen in der Arbeit, weil er viele Fehler früherer Theoretiker schon gesehen und auf sie reagiert hat und weil er eben daraus eine sehr komplexe Theorie zimmert, die es lohnt, weiter zu überdenken.
Und wenn das Denken und Überdenken der Verhältnisse irgendwann auch politische Folgen zeitigt, hätte Bourdieu, der Theoretiker der Praxis, wie er sich selbst genannt hat, sicher seine Freude gehabt.